Antipädagogik.
Der Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Antipädagogik, meinem kleinen Podcast mit dem Kaffeefleck. Ich bin Sandra und hier sprechen wir über Erziehung, Beziehung und allerlei Themen, die das Menschsein so schön spannend und kompliziert machen. Und bevor wir einsteigen, muss ich mal was loswerden. Warum, ihr Lieben, ist eigentlich auf Instagram gerade so gefühlt jeder dabei, Alltagsszenen mit völlig fremden Menschen zu beschreiben, online zu stellen und dann gemeinsam mit den Followern zu bewerten? Da sitzt jemand an der Bushaltestelle und steht nicht sofort auf, obwohl ein Kinderwagen kommt. Zack, landet das Ganze als moralische Fallstudie in einer Story. Seit wann sind junge Menschen so schlecht erzogen? Bla, bla, bla. Vorgeschobene Opferschiene. Ja, danke, vielleicht war der Junge nur müde oder ein Mensch mit einem miesen Tag. Soll ja vorkommen. Oder auch schön, ja, die Frau vor mir in der Drogerie hat 7 Sonnencremes gekauft. 7. Voll übertrieben und unsinnig. Leute geben so viel Geld aus, unglaublich. Bla, bla, bla. Ahnungslos vorweggenommene Tatsachen. Vielleicht fährt sie ja mit 3 Kindern in Urlaub, vielleicht hat sie eine Hautkrankheit, vielleicht spendet sie sie. Aber nein, natürlich wissen wir es besser und müssen es online stellen. Und mein absolut persönliches Highlight? Ein Paar streitet sich und sofort kommt eine Diagnose. Ja, also er ist ja voll narzisstisch, das erkennt man sofort. Ja klar. TikTok hat uns dazu ja alles beigebracht. Warum studiert man das überhaupt? Einmal kurz hingeschaut und zack, schon steht die Persönlichkeitsstörung. Und ich finde das wirklich schwierig, weil schnell mit Begriffen wie Störung, Trauma, Trigger oder auch Übergriffigkeit geworfen wird. Sorry, aber es ist nicht immer übergriffig, wenn jemand etwas zu euch sagt, was euch nicht passt. Oft ist es eben genau das, unpassend oder unhöflich. Und man wird auch nicht von jeder vergessenen Olive im Salat für irgendwas getriggert. Was ist da los, Leute? Seit wann gehen wir eigentlich davon aus, dass alle anderen grundsätzlich schlecht, böse oder defekt sind? Wenn man sich das so anschaut, dann wirkt es manchmal so, als würden wir Klicks einfordern, indem wir das Schlechteste vom Menschen suchen. Und das macht mich echt traurig. Sollten wir nicht davon ausgehen, und das ist ein Grundsatz aus der Psychologie, der sich ja auch immer wieder bestätigt, dass Menschen in der Regel aus der für sie bestmöglichen Position heraus handeln. Nicht aus der perfekten und nicht aus der reflektiertesten und erst recht nicht aus einer Instagram-tauglichen, sondern aus der diesen Menschen in diesem Moment überhaupt zur Verfügung steht. Und vielleicht wäre es ja klug, bevor wir das nächste Mal eine Story rauskloppen über fremde Menschen, mal kurz zu überlegen, was weiß ich hier eigentlich und warum habe ich das Bedürfnis, das jetzt zu teilen? Was ist hier eigentlich meine Motivation? So, und damit sind wir auch gar nicht so weit weg von dem Thema heute. Entschuldigung, dass ich da gerade meinen emotionalen Aussetzer hatte. Aber heute geht's um Autonomie. Autonomie bezeichnet das Bestreben eines Menschen, Entscheidungen selbst zu treffen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ihr rafft diesen grandiosen Übergang, oder? Also, Autonomie bedeutet im Kern, ein Mensch möchte selbst entscheiden, Einfluss haben und spüren, dass sein Handeln etwas bewirkt. Das ist dann kein Zeichen von Sturheit, kein "der will mich jetzt ärgern", sondern ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Und kleiner Realitätscheck, Autonomie heißt nicht automatisch Kompetenz. Kinder wollen oft deutlich mehr, als sie tatsächlich schon können. Das ist aber kein Fehler, sondern ein Bestandteil von Wachstum. Nur wenn wir versuchen, mehr zu erreichen, als wir bereits können, können wir uns überhaupt entwickeln. Und bei Kindern gibt es das leider nur mit der Zusatzfunktion, die anstrengend ist. Zum Beispiel Lautstärke. Und weil wir gerade dabei sind, räumen wir mal gleich auf, diese berühmte Trotzphase, von der alle so gerne reden, die gibt es so gar nicht. Der Begriff stammt aus einer Zeit, in der kindliches Verhalten, wenn es anstrengend wurde, vor allem als Problem betrachtet wurde. Kinder galten dann als ungehorsam, weil sie eigene Impulse hatten. Heute wissen wir zwar nicht alles besser, aber wir wissen viel mehr darüber. Das, was früher Trotz genannt worden ist, ist schlichtweg Autonomieentwicklung. Kinder versuchen herauszufinden, wer sie eigentlich gerade sind. was sie wollen und wie weit sie damit gerade kommen. Das ist kein Trotz oder Auflehnen gegen das System. Es ist Identitätsarbeit in der höchsten Form. Erikson beschreibt diese Phase übrigens als Autonomie versus Scham und Zweifel. Kinder testen, ob sie etwas alleine dürfen, ohne beschämt oder zurückgewiesen zu werden. Und genau das macht diese Phase auch so sensibel. Und wenn wir über Autonomie sprechen, dann meinen wir zwar meistens Kinder, doch wir Erwachsenen, wir sind da nicht viel anders. Wir wollen auch im Job mitreden. Wir wollen in Beziehungen nicht bevormundet werden. Wir wollen entscheiden dürfen, wie wir leben. Autonomie ist also ein menschliches Grundbedürfnis. Und es ist mir wichtig, das zu sagen und dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Es gibt Menschen, denen dieses Recht auf Selbstbestimmung immer noch viel zu oft abgesprochen wird. Und zwar generell, ohne auf das Individuum zu schauen. Ich denke hier an Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen. Sie müssen oft ihre Autonomie in häufig zermürbenden Kämpfen verteidigen. Ihnen begegnet die unlogischste Bürokratie und auch immer noch massive Vorurteile. Da wird dann plötzlich diskutiert, ob jemand wirklich selbst entscheiden kann, ob er wirklich fähig genug ist und ob er das überhaupt versteht. Häufig, ohne die betreffende Person überhaupt zu fragen. Es wird immer noch viel zu viel über sie als mit ihnen gesprochen. Und deswegen lohnt es sich, auch immer wieder über Autonomie zu sprechen. Und nicht nur bei Kindern, sondern bei uns allen. Autonomie ist und darf kein Privileg sein. Es darf nicht sein, was man sich verdienen muss. Es ist ein Bedürfnis, dem wir nachkommen müssen. So, und wir schauen uns das jetzt aber mal aus der Perspektive der Jüngsten an. Denn die machen den Spaß, wie so vieles, zum allerersten Mal mit und sind daher oft doppelt überfordert. Und die spannende Frage ist ja, warum erleben Erwachsene dieses Autonomiebedürfnis von Kindern nicht als etwas, das man feiern sollte, sondern oft eher als Herausforderung oder Drama oder einfach als, kannst du nicht bitte das machen, was ich dir gerade sage? Und wenn man genau hinschaut, landet man ziemlich oft in einem Kreislauf, der sich immer wieder brav wiederholt. Und zwar hast du Kinder, die sich selbst überschätzen und dann frustriert sind. Dann gibt es die Erwachsenen, die die Kinder überschätzen und dann sind die Kinder überfordert oder die Erwachsenen. Oder die Erwachsenen unterschätzen die Kinder und plötzlich haben wir eine Machtkapp. Und irgendwo in diesem ganzen Autonomie-Spannungsfeld ist es einfach dieses Ich will alleine gegen Ich brauche dich trotzdem. Und das ist völlig logisch. Kinder brauchen Autonomie, um zu wachsen, aber gleichzeitig macht das auch Angst. Denn je mehr ich kann, desto weiter entferne ich mich von dem Nest. Und wer sagt mir eigentlich, dass ich hierher zurückkehren darf? Oder meine Eltern in der Zwischenzeit nicht schon woanders die Zelte aufgeschlagen haben? Ja, wir Erwachsene. Wir wissen, dass die meisten Eltern ihre Kinder lieben und nicht zurücklassen. Aber auch ich mache hier eine Einschränkung mit die meisten, weil es auch tragische Fälle gibt, wo das vorgekommen ist. Autonomie ist also nicht nur Freiheit, sondern auch Verlustangst. Und wenn wir vom Schlimmsten weggehen, die Ängste gibt es für Kinder und manchmal auch für Erwachsene. Denn auch wir müssen ja erst lernen, dass Kinder plötzlich mit viel weniger Unterstützung im Alltag von uns leben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Und zwar, lasst uns Anziehen nehmen. Das ist ein Thema, was in vielen Familien und auch Einrichtungen ziemlich beliebt ist. Und zwar so beliebt wie Steuererklärung. Da gibt es also Kinder, die plötzlich alles alleine machen wollen. Andere wiederum wollen einfach gar nichts alleine machen. Und manche bestehen drauf, nur ganz bestimmte Dinge selbst zu tun. Schuhe ja, Jacke nein, Mütze vielleicht, aber die Handschuhe, die versucht's auf jeden Fall alleine. Minuten lang. Warum ist das so? Wäre ja für alle einfacher, wenn das Kind sich einfach anziehen lässt. Naja, es liegt halt daran, dass das Verhalten sich gar nicht so sehr ums Anziehen dreht. Es ist, wie so oft, eine Botschaft. Quasi ein Testlauf. Wie viel schaffe ich eigentlich? Und wie viel traust du mir zu, großer Mensch, der irgendwie alles schon so einfach kann? Und auch hier ist schon die Frage, wie sicher ist es, wenn ich mich ein Stück von dir löse? Man sieht es auch häufig bei Vorschulkindern. Und zwar, wenn die kurz vor den Sommerferien stehen und plötzlich Dinge nicht mehr können. Sowas wie Schuhe anziehen oder T-Shirt wechseln. Und die leiden dann nicht an plötzlicher Unfähigkeit, sondern die verstehen tief in sich drin, dass sie bald einen gewaltigen Schritt machen. Und damit fragen sie in aller Liebe nach, ob dann da noch jemand ist, falls sie nochmal Hilfe brauchen. Und das ist ein ganz typisches Beispiel für Regression vor einem Entwicklungssprung. Völlig normal und gesund, auch wenn es erstmal kontraproduktiv aussieht. Kinder fallen kurz zurück, um sich zu vergewissern, dass sie sicher sind, bevor sie den nächsten Schritt gehen können. Auch Erwachsene zeigen dieses Verhalten. Man hat eine neue Aufgabe im Job und bittet den Kollegen, sich die Präsentation, die man schon tausendmal gemacht hat, nochmal anzugucken. Oder man rechnet mit dem Taschenrechner plötzlich die einfachsten Aufgaben nochmal nach. Ja, natürlich geht es auch darum, es gut zu machen. Aber es gibt einem auch einfach Sicherheit bei dem neuen Schritt. Etwas, an dem man wächst. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Jüngsten. Es ist ja nun mal so, dass ein Kind schon herausfordernd ist. Aber wenn man mehrere davon hat, die gleichzeitig alle in dieser Entwicklungsphase sind, dann wird man häufiger an seine Grenzen gebracht, als einem lieb ist. Und da hat man dann plötzlich drei junge Menschen, die alle gleichzeitig "Ich will alleine" oder "Ich kann das schon" rufen. Und man selbst denkt, ich will eigentlich nur aus dieser Tür raus. Das kostet Nerven. Aber versucht mal in dem Moment kurz innezuhalten. Autonomie ist ein Prozess. Manchmal ein lauter, ein chaotischer, aber ein wunderschöner Prozess, der notwendig ist, um zu wachsen. Und ja, er fordert uns alle, damit er gelingen kann. Wenn wir Autonomie nicht einfordern, passiert nichts. Wenn wir sie aber auch nicht zulassen, passiert auch nichts. Keine Entwicklung, absoluter Stillstand und Abhängigkeit. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum diese Autonomiephase für Erwachsene so anstrengend wirkt. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, oft ist es gar nicht das Kind. Oft ist es auch schon das, was uns andere Menschen so lange vorher darüber erzählt haben. Dieses "Wart mal ab, bis der in die Trotzphase kommt, na dann hast du Spaß." Und dann noch dazu gut gemeinte, aber komplett unbrauchbare Tipps, die einen ungefragt um die Ohren fliegen. Du musst konsequent sein, du darfst nicht das alles durchgehen lassen, sonst tanzt er dir ewig auf der Nase rum. Auch da kann ich nur sagen, bla bla bla. Die meisten dieser Ratschläge haben nämlich gar nicht das Ziel, uns zu entlasten. Sie haben das Ziel, das Autonomiestreben des Kindes zu unterdrücken, weil es angeblich einfacher ist, wenn Kinder funktionieren. Nur blöd, dass Druck meist nur Gegendruck erzeugt. Es sei denn, eine Seite zerbricht daran. Und das ist nicht empfehlenswert. Und dann, zu dem ganzen Spaß kommen noch unsere eigenen Prägungen. Viele von uns haben ja gelernt, dass man funktionieren muss. Und wenn wir dann heute ein Kind sehen, das sagt, ich mache das alleine, dann trifft das nicht nur unsere Geduld, sondern manchmal eben auch diese alte Geschichte. Und wenn man hier merkt, dass das ein unverhältnismäßig anpiekst, dann lohnt es sich, da mal genau hinzuhören. Weil oft geht das einher mit einer erhöhten Anpassung, die wir selber haben. Und bei einer erhöhten Anpassung bleibt viel von einem selbst auf der Strecke. Und natürlich dürfen wir auch ein Stressor nicht vergessen, der oft runtergeredet wird. Wir haben häufig einen anstrengenden Alltag. Wir leben in einer Welt, in der Zeitdruck, viele verschiedene Rollen, die wir füllen müssen und den passenden Mental Load dazu einfach nonstop präsent sind. Diese Mischung, die uns schon morgens beim Zähneputzen das Gefühl gibt, wir würden ein mittelgroßes Unternehmen leiten und wir müssten alle Probleme sofort jetzt gleich auf einmal lösen. Und wenn du ein Kind hast, was sich gerade löst von dir, dann kommt auch noch das Gefühl dazu, hier die Kontrolle zu verlieren. Denn Autonomie bedeutet ja, dass die Kinder jetzt vermehrt eigene Entscheidungen treffen wollen. Und das ist für viele Erwachsene, egal ob in der Familie oder in der Einrichtung, ein innerer kleiner Kontrollverlust. der ist nicht dramatisch, aber deutlich spürbar. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich das Bedürfnis hat, dass es läuft. Und zu allen Überfluss kommen dann noch Erwartungen von außen obendrauf. Das müsste es jetzt schon können. In dem Alter muss es klappen. Schön, doch jedes Kind ist glücklicherweise ganz einzigartig. Und andere Erwachsene sind weder ich noch du. Es darf anders sein als bei der Schwägerin oder in der Nachbargruppe. Und anstrengend bedeutet nicht automatisch unglücklich oder unfähig. Lasst euch das nicht einreden. Nur weil da jemand wieder mal die eigenen anstrengenden Momente über die Liebe der Kinder vergessen hat, heißt das noch lange nicht, dass es sie nicht gab. Viele Erwachsene hängen nämlich in diesem inneren Spagat fest zwischen ich möchte mein Kind oder das Kind unterstützen und gleichzeitig auch, ich brauche wirklich, dass ich kurz mal alleine sein kann oder das Kind etwas alleine tut oder es kurz aushält. Dieser Konflikt ist real und Bestandteil dieser Phase. Es macht es nicht leicht, aber es muss es nicht. Es reicht, wenn wir es aushalten können und gut begleiten und so mit den Kindern wachsen. Autonomie ist halt manchmal auch ein Thema für die eigene Biografie. Wir lernen genauso. Und um jetzt auch ein paar blöde Tipps zu verteilen, die aber hoffentlich vielleicht dem einen oder anderen etwas unterstützen oder auch etwas klarer sehen lassen, kommen wir zu den Impulsen für diese Folge.
Butter bei die Fische.
Wir teilen das heute vielleicht ein bisschen auf. Erst schauen wir, was Kindern vielleicht hilft und danach, was uns Erwachsene etwas entlasten kann. Also, wenn ihr merkt, dass diese Autonomiephase im Gange ist, dann tut euch den Gefallen und plant mehr Zeit ein. Ich weiß, niemand hat Zeit, aber der Versuch, Autonomie in den normalen Alltag reinzuquetschen, ist ungefähr so sinnvoll, wie mit einem Regensturm durch einen Orkan zu laufen. Verändert euren Rhythmus ein klein wenig. Nicht für immer, nur für diese Phase. Das macht einen riesigen Unterschied. Macht euch bewusst, wann Zeit für etwas ist und wann nicht. Und wann ist ein Konflikt gerade hilfreich und wann nicht. Manchmal werdet ihr einfach entscheiden müssen. Und manchmal macht es Sinn, mehr Zeit einzuplanen. Und was in dem Zuge auch hilft, ist Vorbereiten. Lasst euer Kind abends mit euch aussuchen, was es am nächsten Tag anziehen möchte. Und legt morgens eine kleine Anziehstraße hin, also die Kleidung in der Reihenfolge, wie sie angezogen werden sollte. Klar, jetzt kann es sein, dass das Kind morgens plötzlich eine völlig andere Idee hat. Deshalb abends vielleicht zwei Optionen rauslegen. Morgens darf es entscheiden zwischen A und B. Das gibt Autonomie, aber in einem Rahmen, der euch nicht komplett in den Wahnsinn treibt. Und ganz ehrlich, ich empfehle generell, Kleiderschrank und Kita-Fach saisongerecht zu füllen und den Rest weit, weit wegzupacken. Damit spart ihr euch im Hochsommer Diskussionen über den Winterpulli, der plötzlich wiederentdeckt wurde und jetzt unbedingt getragen werden muss. Weil Gründe. Wichtig ist auch, macht Erfolgserlebnisse möglich. In einer Phase, in der es ums Größerwerden geht, brauchen Kinder Momente, in denen sie sehen, ich kann das schon. Helft ihnen dabei. Gebt ihnen Aufgaben, die sie schaffen können. Nehmt ihnen ein bisschen weniger ab. Erklärt ihnen oder benennt es, dass ihr stolz seid, dass ihr ihnen so weit vertrauen könnt. Und dann, nicht zu vergessen, in dieser Phase super wichtig, weil es eine unsichere Zeit für Kinder ist, Klarheit. Autonomiephase bedeutet nicht, alles ist verhandelbar. Es bedeutet, ich brauche Orientierung, weil plötzlich so viel möglich ist. Kommuniziert klar, was geht und was nicht. Also welche äußeren Grenzen sind überhaupt nicht verhandelbar? Und das solltet ihr zuerst mit euch klären. Dann könnt ihr den Kindern einen Rahmen geben, in dem sie sich ausprobieren können. Vielleicht müsst ihr den Rahmen hier und da nachjustieren. Aber Kinder wachsen deutlich sicherer, wenn sie wissen, dass sie im Notfall gehalten werden. Und dann der Punkt, der für viele am schwierigsten ist. Frust begleiten, nicht wegmachen. Kinder dürfen frustriert sein, sie dürfen wütend sein, sie dürfen scheitern. Nennt man Entwicklung. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Frust zu verhindern, sondern ihn auszuhalten. Mit ihnen und nicht dagegen. Gemeinsam. Und damit lasst uns zu den Erwachsenen kommen. Denn ja, Kinder wollen zwar viel, aber vor allen Dingen brauchen sie Unterstützung. Wir brauchen die mindestens genauso. Und der erste Punkt ist unfassbar wichtig, schraubt Erwartungen runter. Nicht an das Kind, sondern an euch selbst. Niemand auf dieser ganzen Erde begleitet eine Autonomiephase in Zen-Meisterhaltung. Völlig normal, dass man zwischendurch kurz diverse Lebensentscheidungen mal hinterfragt. Versucht nur in diesem Moment, die beste Version von euch zu geben. Die da möglich ist. Die kann sicherlich mal geduldiger sein als an anderen Stellen. Aber es bedeutet, wir versuchen immer das Beste zu geben. Das, was gerade eben möglich ist. Mehr könnt ihr von euch nicht erwarten. Und wenn euch das selbst nicht genügt, dann versprecht euch, dass wenn ihr merkt, das war nicht die beste Version von euch, dass ihr danach mit dem Kind drüber sprecht. Und macht euch auch bewusst, dass Autonomie kein Angriff ist. Nicht auf euch und nicht auf eure Werte. Es ist Großwerden. Sie rebellieren nicht gegen uns, sondern für ihre Unabhängigkeit. Das ist ein Unterschied, der uns emotional retten kann. Denn die Kinder handeln hier aus einer klaren Motivation. Und die lautet, ich will groß werden und ich brauche dafür noch ein paar Fertigkeiten und ich habe übrigens gar keine Ahnung, wie der ganze Schmuh funktioniert. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der genauso schwer ist wie Frust aushalten, nämlich Grenzen klar halten, ohne zu dominieren. Und das ist wirklich Königsdisziplin. Die Kinder brauchen die Orientierung und jemand, der ihnen eine Richtung zeigt. Aber sie brauchen keinen Feldwebel. Sie brauchen Erwachsene, die sagen können, okay, hier ist der Rahmen und ich vertraue dir jetzt. Und sie brauchen nicht, ich bestimme alles. Und sie brauchen aber auch nicht, ach naja, mach was du willst, ich gebe hier auf. Es ist dieses Dazwischen, diesen Balanceakt, der den Unterschied macht zwischen ich darf wachsen und ich werde geformt. Und dann gibt's noch etwas, das wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen müssen. Und zwar, wie ist eigentlich gerade die Verfassung oder die Stimmung des Kindes? Es gibt diesen Satz, nach müd kommt doof. Und der stimmt. Wenn ein Kind müde, hungrig, reizüberflutet oder einfach nur durch ist, dann ist Autonomie nicht mehr Entwicklung. Dann ist es Überlebenskampf. Und wer in solchen Situationen noch erwartet, dass ein Kind vernünftig reagiert, der macht sich selbst nur unglücklich. Und zwar mit Ankündigung. Hier dürft ihr übernehmen, weil es wichtig ist. Ihr müsst aber dabei dem Kind auch sagen, hey, ich übernehme jetzt hier, ich sehe einfach, dass du das brauchst. Nicht, bitte, auf gar keinen Fall, ich mache das jetzt, weil du das nicht kannst. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Denn die Autonomiephase bedeutet gar nicht, dass Kinder plötzlich alles können. Das bedeutet nur, sie wollen es versuchen. Und wir dürfen lernen, diesen Versuch mit ihnen zu begleiten. Es geht halt immer nur gemeinsam. Und manchmal helfen auch kleine Sätze, die so ein bisschen wie eine Leitfaden, eine Leitplanke funktionieren. Sowas wie, ich sehe, du willst das gerade allein probieren. Das sagt aus, ich nehme dich ernst. Gut, ich bleib aber in der Nähe, falls du mich brauchst. Das gibt Sicherheit. Ich sehe, du bist wütend. Das darfst du sein, wenn etwas nicht klappt. Es ist ärgerlich. Frust ist kein Fehlverhalten. Es ist Teil vom Lernen. Und weil Kinder nicht lernen, mit Gefühlen umzugehen, wenn wir sie wegmoderieren, müssen wir sie benennen und aushalten. Und was auch helfen kann, ist, weißt du, ich helfe dir hier ein kleines Stück, aber den Rest machst du. Das ist die perfekte Mischung aus Unterstützung und Zutrauen. Nicht komplett abnehmen, nicht alles erwarten, sondern ein Teil freigeben. Und hinter diesen Sätzen steht eine Haltung und die lautet, ich sehe dich, ich traue dir etwas zu, aber ich halte dich auch, wenn es schwierig wird. Und bevor wir jetzt gleich enden, lasst mich noch einen Gedanken platzieren. Eine Frage an euch. Wo verwechselt ihr Autonomie mit Selbstständigkeit? Also wo erwarten wir können, obwohl es eigentlich ums Probieren geht? Vielleicht könnt ihr den euch mal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn wir jetzt zum Schluss eins mitnehmen, dann vielleicht das hier. Autonomie ist kein Drama. Kein Trotz. Autonomie bedeutet Wachstum. Es ist der Moment, in dem Kinder sich ausprobieren, wer sie eigentlich sein wollen und sind. Und wir dürfen ausprobieren, wer wir als Erwachsene sein wollen, in der Begleitung mit ihnen. Wir haben darüber gesprochen, warum Autonomie so oft eskaliert, was Kindern vielleicht helfen kann und uns Erwachsene davor bewahrt, komplett auszuziehen und in den Wald zu leben. Und vielleicht habt ihr ja irgendwo was gemerkt. Es geht einfach nie nur um Kinder. Es geht immer auch um uns. Und damit beenden wir die Folge. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Ihr findet mich unter antipädagogik.podcast. Und wenn ihr mir etwas mitgeben wollt oder eine Frage habt oder ein Thema, was euch beschäftigt, könnt ihr mir auch unter kontakt@antipädagogik.com schreiben. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert und teilt gern weiter den Podcast. Das hilft mir sehr und ich freue mich, wie wir hier gerade wachsen. Bis dahin, ciao Kakao.
Mann.
Free Audio Post-Production.